ist der IS-Terror zurück in Europa. Nach dem Terroranschlag vom Freitag in Moskau bekennt sich der IS zu Tat. Über 130 Menschen sind dabei gestorben. In Frankreich ist die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen worden. Und auch in Deutschland hat man letzte Woche zwei mutmaßliche Islamisten festgenommen, auch vom IS, die einen Anschlag geplant haben. Und jetzt erinnern wir uns an Anfang März, auch in Zürich der Anschlag auf einen ultraorthodoxen Jude ist auch von einem IS-Sympathisant begangen worden. Wir fragen uns, ist der IS-Terror jemals weg gewesen oder haben wir einfach nicht richtig angeschaut? Ihr hört «Hinter den Schlagzeilen», den aktuellen Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joël Weil und bei uns ist unser Extremismus-Experte und Reporter Kurt Pelder. Hallo Kurt.
Hallo Joël.
Der Anschlag vom Freitag in einer Konzerthalle in Moskau, wo über 130 Todesopfer gefordert hat, ist vom IS ausgeübt worden, genauer vom IS-Provinz Khorasan. ISPK nennt sich das. Was ist das für eine Gruppe?
Das ist einfach ein Teil vom IS. Der IS hat ja die Weltregionen, die ihn interessieren, so in eine Art Provinz. Provinzen eingeteilt sind, das glaube ich, Gouvernorat. Und Khorasan, das ist die historische Region in Zentralasien, also vor allem Afghanistan. Teil von Iran gehört dazu, Tadschikistan, auch persisch sprechend. Und noch zwei turksprachige Länder, Turkmenistan und Usbekistan. Das ist das historische Khorasan. Mhm. Aber heute, der IS Khorasan ist vor allem eine Veranstaltung in Afghanistan und natürlich hat es auch Tadschiken dabei, aber es hat auch Leute aus dem Kaukasus dabei, das ist also außerhalb von diesem historischen Gebiet Khorasan.
Also schon in Europa.
Und das ist im Moment vielleicht die Provinz vom, oder die Abteilung vom IS, die am ehesten in der Lage ist, grosse Terroranschläge auszuüben. Das ist ja nicht der erste Anschlag in Russland. Also wir haben ja hier bei den Journalisten wirklich ein kurzes Gedächtnis. Es hat seit 2016, glaube ich, 7 Anschläge vom IS Khorasan in der Russischen Föderation gegeben. Und erst Anfang März haben die Russen einen Anschlag vom IS PK auf eine Synagoge in Moskau vereitelt.
Ist dann Khorasan ein verlängerter Arm vom IS oder eher eine Abnabelungsgruppierung?
Nein, die gehören dazu, wie alle IS-Gruppierungen. Also natürlich am bekanntesten bei uns in der Erinnerung ist noch IS in Syrien und in Irak. Aber die haben expandiert, zum Beispiel nach Westafrika. Mittlerweile sind sie auch in Ostafrika. Indischer Subkontinent, Indonesien, Malaysia, Philippinen. Also die haben x Gruppierungen, die sind aber alle unter dem Kommando von ihrem Kalifen. Der hat ja anfangs vom Jahr eine lange Rede gehalten, wo er gesagt hat, gehen Sie suchen und finden Sie überall und töten Sie.
Wen töten, wen suchen?
Also die Finden vom IS, also natürlich die Christen, die sogenannten Kreuzritter, wir sind ja Kreuzritter, also die, die Christen sind. Und natürlich die Juden, das sind ganz schlimme in den Augen vom IS. Wobei man einfach sagen muss, dass in der Vergangenheit sich der IS eigentlich nicht so hervortan hat mit vielen Angriffen auf jüdische Ziele oder auf israelische Ziele. Also in Israel kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass der IS etwas Grösseres einmal zustande gebracht hat. Oder vielleicht ist das auch nicht seine Priorität gewesen. Aber jetzt, nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker von der Hamas, ist der IS sicher unter Zugzwang gewesen. Die haben müssen zeigen, dass sie auch noch da sind, dass sie auch noch gibt. Weil in den Augen der extremistischen Muslime auf der Welt, also das ist eine kleine Gruppe, also verglichen mit allen Muslimen. Also nicht, dass man jetzt alle Muslime in den gleichen Topf schmeißt, aber die extremistischen, gewaltbereiten, dschihadistischen Muslime, die haben ja das bejubelt, was die Hamas gemacht hat. Oder? Und der IS hat das nicht gemacht. Im Gegensatz zu Al-Qaida. Al-Qaida hat Hamas unterstützt, hat gesagt, super. Und der IS ist wahrscheinlich ein bisschen neidisch gesehen, weil IS und Hamas sind mehr oder weniger Muslimbrüder, das sind erbitterte Finde, genauso wie Taliban und der IS Finde sind. Und der IS macht sein eigenes Ding und hat jetzt offensichtlich ein paar Monate gebraucht, um ein paar Attacken vorzubereiten. Ein paar sind vereitelt worden, also auch in Brüssel kürzlich hat man Leute verhaftet, die auch einen Anschlag auf eine Konzerthalle geplant haben. Und das in Moskau, das ist ihnen jetzt leider gelungen.
der ISPK in dem Fall verfolgt die genau gleichen Ziele wie der IS. Also man kann einfach IS sagen, so quasi, und dann ist beides unter einem zusammengefasst.
Ja, sie sind unter einem Kommando, aber die Provinzen agieren sehr autonom. Also es ist ja auch häufiger IS auf der arabischen Halbinsel, also vor allem im Jemen gesehen, wo dann gewisse Attacken gemacht hat im Westen, oder eben der syrisch-irakische IS. Und jetzt ist eigentlich noch abzuwarten, wie lange es dauert, bis der westafrikanische IS etwas macht in Europa. Weil das ist ja die IS-Branche, die am nächsten, also geografisch am nächsten bei Europa ist.
Frankreich hat in der Zwischenzeit seine Alarmstufe aufs höchste Level erhöht. Die Regierung sagt, die Organisation bedrohe Frankreich schon länger und es gäbe Anschlagspläne. Das heisst, wir sind jetzt schon von Russland weg in Zentral. Europa eigentlich bei unseren Nachbarn und auch in Deutschland ist letzten Dienstag sind zwei IS-Anhänger festgenommen worden. Ich meine, das spielt sich jetzt schon um die Schweiz herum ab. Wie sieht es in Zentraleuropa aus um die Bedrohung durch den IS aktuell?
Also wie gesagt, der IS hat Nachholbedarf in Europa, wo auch immer. Ich meine, der IS ist eine globale Organisation. Natürlich ist er im Nahen Osten stark, in Afrika, aber er hat überall Sympathisanten und kann die zum Teil eben auch so als einsame Wölfe mobilisieren. Also es gibt zum Beispiel einen Fall, ein Deutscher, der eine Zeit lang hier in Winterthur untergekommen ist bei einem anderen IS-Sympathisant. Und aus den Gerichtsakten in Deutschland geht hervor, dass er quasi im IS angeboten hat, einen Anschlag zu machen, oder? Und die haben sich schon gekannt. Also, das ist eigentlich ein Mitglied vom IS. Und der IS, also die Kommandanten in Syrien oder Irak oder wo die halt gerade gesessen sind, haben gesagt, ja, das kannst du machen. Wenn du Erfolg hast, dann übernehmen wir quasi die Verantwortung dafür. Und dann gibt's vielleicht auch eben irgendeine Unterstützung, oder? Aber häufig ist es so, dass bei so Einzeltäter, also so Einzeltäter in Anführungszeichen, dass die zuerst einmal zeigen müssen, dass sie etwas zustande bringen. Und wenn es dann erfolgreich ist, dann kommt der IS und sagt, das sind wir gewesen. Und wenn es nicht erfolgreich aus der Sicht vom IS gewesen ist, wie der Anschlag auf den jüdischen Mann in Zürich, dann übernimmt der IS nicht verantwortlich.
Wieso sonst denn in der Lage wäre?
Einerseits das, aber im Fall von Zürich, ich meine, der ist verhaftet worden. Und wenn jemand verhaftet wird, dann gießt der IS in der Regel nicht nur Öl ins Feuer und sagt, der ist dann gesehen oder der ist einer von uns. Das ist jetzt allerdings schwierig da in Zürich, weil der sich ja bekennt hat und die Tat eigentlich live gestreamt worden ist in einem Audio. Und das Audio ist dann verbreitet worden, das ist geschnitten worden und verbreitet worden von IS-Kanälen. Also man kann davon ausgehen, dass das ein IS-Attentat war und dass der IS zumindest spätestens einen Tag vorher gewusst hat, dass da jemand etwas macht.
Jetzt haben wir doch das Gefühl gehabt, ganz lange, dass der IS in Europa gar nicht mehr präsent ist. Wir haben auch die schwarze Fahne mit dem weißen Kreis, wir haben das gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Ist der IS-Terror weg gewesen oder haben wir ihn uns einfach weggewünscht?
Also die Anschlagsintensität hat stark abgenommen, seitdem der IS in Syrien und Irak besiegt worden ist. Aber eben, man kann so eine Gruppe besiegen an einem Ort und in der Regel machen die dann nicht mehr anders weiter. Auch in Syrien, auch im Irak ist der IS immer noch präsent, ist sogar am Wachsen wieder. Und jetzt haben sie offensichtlich jetzt über Afghanistan, Tadschikistan genügend Ressourcen, genügend Kontakt, um wieder solche Anschläge zu machen. Und das ist natürlich auch in Europa möglich. Wir dürfen nicht vergessen, auch in der Westschweiz hat man kürzlich ein paar junge Männer festgenommen, die möglicherweise mit dieser Zelle in Belgien in Kontakt waren, wo der Anschlag geplant hat auf die Konzerthalle.
Müsste die Schweiz ihre Alarmstufe auch erhöhen, so wie das Frankreich gemacht hat?
Also die Schweiz müsste vor allem mal einen Nachrichtendienst haben, ganz unabhängig von der Alarmstufe.
Aber das haben wir doch.
Wir haben ihn auf dem Papier, ja. Aber der Nachrichtendienst ist jetzt seit Monaten mit sich selber beschäftigt, restrukturiert sich. Der Chef von diesem Nachrichtendienst ist jemand, der nie beim Nachrichtendienst geschafft hat, der keine Ahnung hat von nachrichtendienstlicher Arbeit. Es ist wirklich zum Teil tragisch, was für Leute dort anbefördert werden, obwohl es ja gute Leute hat beim NDB. Es hat auch gute Frauen beim NDB. Aber man hat dann lieber irgendwelche Frauen von extern genommen, die Führungserfahrung hatten, statt die internen Frauen, die sich ja auskennen, statt denen eine Chance geben, sich zu beweisen. Und das heisst, dass wir jetzt, also wir haben einen hohen Sicherheitsbeamten kürzlich nach dem Anschlag in Zürich gesagt, du, gibt es den NDB eigentlich noch? Also das ist ja der Nachrichtendienst des Bundes. Mhm. Und es ist wirklich, also all meine Quellen sagen mir, der ist eigentlich nicht wirklich aktiv. Also im Moment ist die Abwehr vor allem die verschiedenen Kantonspolizeien, der Staatsschutz, der bei der Kantonspolizei beigeordnet ist, der gezahlt wird vom NDB. Das ist ein bisschen eine komische Organisation, die wir hier in der Schweiz haben. Das ist ein bisschen anders als in anderen Ländern. Wobei, das ist nicht das Problem, das ist eigentlich eine gute Sache.
Wie ist denn in anderen Ländern?
Das ist eine zentral geleitete Sache. Also, es ist ganz unterschiedlich. In Deutschland hat es auch den Verfassungsschutz der Verfassungsschutz vom Bund. Das ist der Inlandsgeheimdienst. Und dann haben aber die Bundesländer auch Ämter für Verfassungsschutz. Also, es ist dort auch föderal. Aber bei uns ist es so zum Teil noch fast schon kommunal. Also, eben, der NDB hat zahlt die Leute bei den Kantonspolizeien oder bei den verschiedenen Polizeikorps. Die haben aber zum Teil Uniformen von dieser Polizei. Sie sind unter dem Kommando von dieser Polizei. Sie werden aber bezahlt von Bern und sie schicken ihre Berichte auch nach Bern. Also da hat's zum Teil gute Leute. Mhm. Und bisher ist es eben so gewesen, dass der NDB, wenn er etwas gemacht hat, dann hat er irgendwie gewarnt worden von den Amerikanern oder von den Deutschen. Oder in einem Fall, da ist es um einen Anschlag gegangen auf Thuno in Genf. Da haben sie die Warnung von den Russen bekommen. Und eigentlich kann der NDB nur dann agieren. Und mit der eigenen Überwachung, die ja sehr, sehr kompliziert ausgestaltet ist in der Schweiz. Mhm. Also wir haben ja unseren Nachrichtendienst kastriert nach der Fischen-Affäre, oder ist das der politische Wille gewesen, den Nachrichtendienst zu kastrieren. Und ich halte die Schweiz im Moment für ziemlich wehrlos und verwundbar.
Kann es also sein, dass sich der ISPK bei uns längst eingenistet hat und uns das abhanden kommt?
Die Schweiz ist nicht das erste Ziel. Also wenn jetzt welche Branche vom IS auch immer eine Möglichkeit hat, in Frankreich etwas zu machen, oder? Das sind die ganz, ganz schlimmen Kreuzritte. Also neben den Amerikanern und den Großbritannien und sicher auch den Russen. Oder? Die Russen sind in Syrien aktiv, sind in Afrika gegen den IS aktiv. Also das sind alles ganz, ganz böse. Aber es gibt die grösseren Bösen und die kleineren Bösen. Und die Schweiz ist natürlich auch böse, aber ein bisschen weniger wie Frankreich. Aber eben, bei so sogenannten Einzeltätern, die halt dann einfach irgendwie hässig werden, radikalisiert sind und das Gefühl haben, sie müssen jetzt wegen Gaza irgendetwas machen, da kann das sehr gut auch in der Schweiz passieren. Aber ein grösser organisierter Anschlag, so wie jetzt in Moskau, wenn man die Wahl hat, würde man das wahrscheinlich eher in Frankreich machen. Aber die Abwehr in Frankreich ist sehr viel stärker als bei uns. Und darum ist so etwas bei uns durchaus auch möglich. Mhm.
Jetzt in Moskau, der Anschlag ist aufgefallen durch sehr schwere Waffen, die die Attentäter mit sich getragen haben. Was sonst charakterisiert den Anschlag in Moskau, der ihn ein bisschen abhebt von anderen Anschlägen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren?
Also die ganze Sache in Moskau ist schon nicht so typisch IS. Darum hat es ja von Anfang an auch die ganzen Verschwörungstheorien gegeben. Es ist jetzt eben nicht ein Selbstmordanschlag, sondern die vier Täter haben versucht zu flüchten. Was auch auffällig war, ist, während dem Angriff in der Konzerthalle sind nur drei mit Schusswaffen bewaffnet gewesen. Es hat bewaffnete Sicherheitsleute in der Konzerthalle gehabt, die haben nichts gemacht. Und die Nationalgarde, die auch ein Stützpunkt ganz in der Nähe hat sich eine Stunde Zeit gelassen, bis sie dann endlich eingegriffen haben. Und dann sind die schon überall in Bergen gewesen. Und dann hat man sie nicht allzu weit weg von der ukrainischen Grenze festgenommen, angeblich. Aber ich bin heute noch nicht so ganz, ganz sicher, ob die vier, die man jetzt im Gericht präsentiert hat, ob das wirklich die vier Leute sind von diesem Video. Also von den Kleidern her bin ich mir jetzt nicht so sicher. In dem Bekennervideo vom IS sind Gesichter verpixelt, die Stimmen verändert. Also ich bin nicht 100% überzeugt, dass uns Russland-Ton die wahren Täter präsentiert.
Was wäre denn das Interesse von Russland, uns falsche Täter zu präsentieren?
Also einer von diesen angeblichen Tätern hat ja unter Schläge und Folter gesagt, er sei bezahlt worden. komische Sachen über Telegram, Social Media kontaktiert, 500.000 Rubel versprochen, 250.000 seien ausgezahlt worden. Mhm. Und das ist jetzt mal sicher nicht das Vorgehen von einem IS. Ich bezweifle, dass das so gesehen ist, weil in dem IS-Video von dieser Attacke schwören sie quasi Treue zum IS oder sie sagen quasi, sie seien vom IS. Das passt nicht zusammen mit Bezahlung. Vielleicht sind die vier Leute auch ganz andere Kriminelle. Und was speziell ist, also an allen Fällen, die wir bis jetzt gehabt haben, so ein bisschen, sagen wir, in der entwickelten Welt, dass die Leute offensichtlich gefoltert worden sind. Alle vier. Also die Russen haben keine Scham, Fotos von diesen Leuten zu zeigen, sogar die Videos von den Folterungen zu veröffentlichen, also wie sie einem das Ohr abschneiden und ihn ins Maul stecken und andere Videos, wo sie offensichtlich gefoltert werden. Und unter solchen Folter sagt natürlich ein Täter alles. Mhm. Und dann können die Russen quasi, der Geheimdienst kann denen diktieren, was sie sagen sollen, also eben, dass sie von der Ukraine gezahlt werden oder was auch immer. Und das dient nicht wirklich der Wahrheitsfindung.
Können wir überhaupt wirklich davon ausgehen, dass der IS hinter dem Anschlag steht?
Also, ich bin das gefragt worden. Ich bin ja nicht ein Experte für Anschläge in Moskau. Aber ich bin natürlich ganz schnell gefragt worden, auch von meiner Bekanntschaft. Und die haben dann alle gesagt, ja, aber das ist komisch und so. Und ich habe gesagt, aber es sieht schon ein bisschen nach IS aus. Also schon allein die Grösse von diesem Anschlag, die Brutalität. Also in dem Video, das wo man erst nachher dann, gesehen hat, schneidet einen bereits verwundeten Zivilist die Kehle durch. Also das sieht man. Und das sind, natürlich könnte das auch jemand anders gesehen sein, aber das sind schon ein bisschen Merkmale vom IS. Und dann eben die grosse Zahl von Opfern, offensichtlich gut geplant, in einem Moment, wo die Sicherheitskräfte vielleicht nicht haben wollen, vielleicht nicht haben können oder abgelenkt gewesen sind. Das wissen wir ja alles nicht. Macht der IS so etwas? Das ist schon ziemlich offensichtlich. Und dann, ich glaube, dass das Video zeigt ja, dass die vier, die das gemacht haben, das sind vielleicht nicht die gleichen vier, die man uns jetzt vorgeführt hat, dass die mit dem IS in Kontakt gewesen sind, das Video gestreamt haben oder hochgeladen haben und offensichtlich auch schon vorher Kontakt gehabt haben zum IS. Also ein bisschen wie unser im Vergleich sehr kleiner Täter hier in Zürich, oder? Weil der hat ja auch vorher Kontakt gehabt, der hat es auch vorher angekündigt und hat dann sein Material auch irgendwelchen IS-Kanälen überlassen.
Was ist für uns in Europa gefährlicher in der Zukunft? So einzelne Wölfe, wie man das so lapal sagt, wie der Attentäter in Zürich oder eher so ganze Gruppen wie jetzt in Moskau, die dann auch grössere Anschlagsziele ins Visier nehmen?
Also über Jahre hinweg sind es eindeutig die sogenannten einsamen Wölfe gewesen. Da gibt es x Beispiele. Aber wenn man dann genauer anschaut, sind die einsamen Wölfe am Schluss eben nicht so einsam. Die sind in irgendetwas eingebettet. Manchmal ist es reine Online-Radikalisierung. Häufig ist es aber auch Bekannte, Freunde, Peer-Groups und so weiter. Und jetzt die grosse Frage ist das, was der IS in Moskau geschafft hat, bei uns auch möglich? Also grundsätzlich sicher ja, nur das Risiko ist ein bisschen anders, weil die Russen sind gewarnt worden von den USA, genauso wie die USA Iran im Januar oder noch im Dezember gewarnt haben, dass der IS etwas plant. Und im Iran am 3. oder 4. Januar ist es ja das grosse Massaker in Kerman im Osten vom Land gewesen. Das ist auch der IS Khorasan gewesen. Und dort haben die Iraner die Warnungen in den Wind geschlagen. Offensichtlich so wie jetzt in Moskau. Und das ist wahrscheinlich jetzt im westlichen Europa nicht so. Also erstens hat es dort Geheimdienst. Also der französische, der britische Geheimdienst, die sind sehr feig. Im Gegensatz.
Was heisst, sie sind sehr feig?
Also die haben einen Inlandsgeheimdienst, die haben einen Auslandsgeheimdienst, die sind sehr stark vernetzt mit anderen Geheimdiensten und die haben auch eigene Agenten im Ausland, die haben eigene V-Leute in islamistischen Gruppierungen, in Chatgruppen. Also bis unsere Behörden in einen geschlossenen Chat rein dürfen mit irgendeinem Agent, oder? Da braucht's ja, da ist sehr viel Bürokratie und Legalismus damit verbunden. Und andere Nachrichtendienste dürfen das einfach. Ist auch logisch, dass wir Journalisten dürfen das ja auch. Niemand kann mir verbieten, in irgendeine Chatgruppe zu gehen, wo sich solche Leute treffen und austauschen. Und dass man das bei uns nicht darf oder nicht einfach ohne weiteres darf, ist schon ein bisschen speziell. Andere Geheimdienste machen das und sind damit auch erfolgreich. Also, die Franzosen haben jetzt schon wahrscheinlich Dutzende von Attentaten bei sich verhindert. Und Frankreich ist natürlich viel prädestinierter als Ziel und hat auch eine viel grössere radikalisierte muslimische Gemeinschaft, wie das bei uns der Fall ist.
Du bist in dem Fall so Chatgruppen, höre ich raus.
Ja, ich bin nicht mehr so in diesen Sachen drin, aber ich habe eine Zeit lang einige V-Leute gehabt, die auch in Moscheen gegangen sind, natürlich in solchen Chatgruppen drin waren. Aber dann ist so, sagen wir jetzt mal, von der Nachfrage der Medien eher die Idee gekommen, eigentlich sind Rechtsextremisten die grosse Gefahr. Und das mag in anderen Ländern tatsächlich so sein. Wobei ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass die Neonazis in Deutschland eine grössere Gefahr sind wie jetzt der IS. Ich bin immer der Meinung, die islamistische Gefahr ist grösser. Aber es ist sicher so, dass in Deutschland die rechtsextreme Gefahr grösser ist als bei uns. Aber ich sehe bei uns eigentlich schon lange nicht mehr jetzt wirklich ein drohendes, organisiertes Attentat von Rechtsextremen. Also vielleicht greife ich dir mal ein Asylheim an mit Molotow-Cocktails oder so. Aber auch das halte ich in der Schweiz für sehr unwahrscheinlich. Und dann hat man auch quasi so ein bisschen die Ressourcen von den Islamisten. Es hat ja Leute gegeben, die haben gesagt, der IS ist tot, den gibt es gar nicht mehr, der ist besiegt. Hat man so richtig rechtsextrem, also Beobachtung von Rechtsextremen, oder? Wo natürlich auch sehr gut in die politischen Ideen von der Linken und von der Grünen passen, oder? Es ist viel angenehmer, wenn der Terror von rechts kommt, wie wenn er von den Islamisten kommt, oder? Das sind ja die armen Migranten, die armen Muslime, die unterdrückt sind, oder? Von den Weissen. Und, da hat man es nicht so gern, wenn die dann irgendwie, aggressiv werden und Leute töten. Da schaut man so gern verschämt weg, wie man das zum Teil hier auch in Zürich gemacht hat.
Also du sagst, es wird aktiv weggeschaut, wenn die Bedrohung durch den IS in der Schweiz geht, weil es nicht in eine Agenda passt.
Also ich möchte das nicht der Sicherheitsbehörde unterstellen. Ich glaube, die haben das schon gecheckt. Aber in der Politik ist das etwas anderes. Und man hätte jetzt Jahre gehabt, ohne irgendetwas Grösseres. Also ich glaube, die Attacke im Iran war die erste grössere, die mir jetzt gerade so einfällt. Also das ist weit weg und da töten sich Muslime. Oder sind ja die meisten Terrorattacken vom IS sind ja gegen Muslime gerichtet. Also da tötet viel mehr Muslime wie Christen oder Juden. Und Iran ist halt sehr weit weg und das hat uns nicht so wirklich gebissen, weil da ist weit weg. Jetzt, Moskau ist ein bisschen näher, aber da kann man immer noch sagen, ja gut, die Russen müssen sich nicht wundern, oder? Die machen natürlich böse Sachen. Tschetschenien, Syrien, Sahelzone, Sudan. Aber der Hass vom IS auf den Westen, es ist eigentlich der Hass vom IS auf alles, was nicht so ist, wie er will. Also wer seine Ideologie nicht akzeptiert, das ist ja nicht nur eine Religion, das ist ja sektenähnlich. Oder der ist ein Find und natürlich gibt es die Märchen oder die Geschichten von den Kreuzrittern, das war irgendwie vor 1200 Jahren. Und das wird jetzt im Westen noch vorgeworfen, obwohl das ist ja längstens vorbei. Also wir sind Kreuzritter und wenn man eine Möglichkeit hat, sich zu rächen an den Kreuzrittern oder an den Juden, dann macht man das. Also darum werden jetzt auch die ganzen Synagogen beschützt. Allerdings nicht nur von IS, sondern eben auch von vielleicht auch säkularen Terroristen, die halt mit den Palästinensern sympathisieren. Das müssen nicht immer religiös motivierte Leute sein. Aber der IS hat halt einfach die Geschichte, hat die Erfahrung, hat den Willen und er hat eine erfolgreiche Radikalisierung von Leuten, die durch die Maschen hier fallen, die folglos sind, die auf die Identitätssuche sind. Sehr häufig auch psychisch kranke Menschen. Auch Leute, die in den Drogen drin gesehen sind, also wie der Attentäter von Morsch. Also es gibt nicht so den typischen IS-Mann mit dem grossen Bart, der sich dann in die Luft sprengt, in einem Supermarkt, sondern es gibt eigentlich ganz viele Modelle und der IS ist da sehr anpassungsfähig.
Glaubst du, IS-Anschläge sind etwas, was wir in den nächsten paar Monaten oder Jahren häufiger sehen werden, wieder in Europa?
Also meine Prognose am 7. Oktober war, wenn der IS noch irgendwie Ressourcen hat, und das ist mir echt klar gewesen, dass er das hat, er expandiert ja, vor allem eben in Afrika, dann wird es wieder Anschläge geben. Also der IS hat 2016, 2017 den Krieg im Nahen Osten verloren, hat müssen flüchten, in den Untergrund gehen und die Leute bauen sich sofort wieder auf. Also das haben sie schon früher noch gemacht. Das ist nicht der erste Krieg, den der IS verliert. Aber das ist regional. Dann gehen sie halt nicht mehr anders hin, eben nach Afrika zum Beispiel. Und jetzt sind wir vielleicht in einer Phase, wo sie wieder Ressourcen akkumuliert haben. Also da geht es ja um Geld. Propagandanetzwerk, das ist ganz, ganz wichtig. Der IS hat über die Zahlen in Winterthur zum Beispiel versucht, deutschsprachige Propaganda in den deutschsprachigen Ländern zu verbreiten. Mhm. Hat eine Zeit lang recht erfolgreich gemacht. Und doch kann es natürlich immer sein, dass der eine oder andere sich von so etwas inspirieren lässt.
Ich danke dir vielmals, Kurt, bist du da gewesen.
Gerne, danke.
Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, den aktuellen Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder ein weiteres Podcast-Angebot findet ihr bei uns unter chmedia.ch/podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.